Die Frau Krüger-Dohm kommt später, hat sie gesagt. Und sonst. Der Herr Smit muss vielleicht ein bisschen früher raus. Und die Frau Zucchetto de Bur kommt wahrscheinlich auch noch etwas später.
Da sind die Oliven, da ist doch gut. Oh.
Sollen wir noch ein Minütchen warten, oder?
Ein bisschen können wir noch warten. Wir sind schon relativ, nicht vollzählig, aber relativ viele sind schon da.
Stimmt.
Ja, ich denke, wir fangen an. Ja,
Ja, Roberto war eben da, aber die wird
ja
schon
sie
auch wieder zurückkommen.
wird sicher gleich wiederkommen. Ja, wir haben in unserem Wochenabschnitt QTC einen der Abschnitte mit einer besonders hohen Zahl von Geboten, wo man auch gar nicht so leicht sagen kann, was der gemeinsame Nenner ist oder wie das aufgebaut ist. Es fängt an, da haben wir gleich ein bisschen mehr Texte zu, wie man mit einer Kriegsgefangenen umgeht. Es geht davon weiter, was ein Mann mit zwei Frauen macht, von denen er eine liebt und eine hasst. Und welcher erstgeborene Sohn dann trotzdem den Rechtsstatus des Erstgeborenen hat. Und man kann bei dieser Vorschrift eigentlich nur an Jakob und seine Frauen denken. Und wo es von denen es ja auch ausdrücklich heißt, dass er die eine Rachel geliebt hat und Lea gehasst war. Und da ja auch der Kampf ist, ob eben Josef, der Sohn der geliebten Frau, ob der wirklich der rechtmäßige Erstgeborene ist. Es geht dann weiter mit dem widerspenstigen Sohn, auch ein Gebot, zu dem wir gleich noch mehr Texte haben. Die Vorschrift, einen zum Tode Verurteilten nicht über Nacht am Holz hängen zu lassen. Dann folgen weitere auch durchaus soziale Vorschriften, die man dem Nächsten gegenüber hat, vermischt mit einzelnen kultischen Vorschriften. Es kommt auch eine Menge eigentlich zum Ehe- und Scheidungsrecht, also die Möglichkeit, dass ein Mann seine Frau scheiden kann. Dinge, die Frage, wer in eine Gemeinschaft, wenn die Gemeinschaft aufgenommen werden kann, von den Ammonitern und den Moabitern heißt das, dass das nicht, überhaupt nicht geht, während es bei den Ägyptern und den Edomitern möglich ist. Dann haben wir zum Beispiel noch gegen Ende die Vorschrift der Levirats-Ehe, dass eben wenn ein Mann ohne Kinder gestorben ist, sein Bruder die Witwe heiraten soll. Und es schließlich, da haben wir auch noch mal Texte zu, mit dem Gebot, die Erinnerung an Amalek zu bewahren und Amalek auszulöschen, auch eine sehr problematische Sache. Ja, ich denke, wir fangen an mit der Behandlung der Kriegsgefangenen. Durchaus ein Thema, das ja auch bis in heutige Kriege aktuell sein kann, dass Frauen natürlich auf eine besondere Art auch Misshandlungen und Bedrohungen bei Kriegen ausgesetzt sind. Und eigentlich haben wir hier eine Vorschrift, die dieser Frau zumindest, die gefangen genommen worden ist, einen gewissen Rechtsstatus gibt und auch einschränkt, was der Mann, der sie gefangen genommen hat, mit ihr machen kann. Also er kann sie heiraten, aber er kann sie nachher nicht einfach auf die Straße schmeißen. Und sie hat auch die Zeit, bis er sie heiraten kann, sind auch gewisse Dinge vorgesehen. Und da haben wir nicht einen Unterschied zwischen den Auslegern. Und da habe ich ja auch zwei unterschiedliche Positionen gebracht. Die einen sehen es im Grunde genommen als etwas nichts Wünschenswertes an, denn diese Frau, die gefangen genommen worden ist, natürlich ist keine Jüdin. Man kann natürlich sagen, okay, sie wird dann konvertieren. Aber es gibt so diese Position zu sagen, dass es eigentlich nur ein Zugeständnis Gottes ist und besser wäre, wenn eine solche Verbindung nicht zustande kommt. Und das sehen wir gleich bei Rashi, der wirklich alle die Vorschriften der Tora in diese Richtung interpretiert. Und die andere Richtung, die hier durch Maimonides vertreten wird, ist die zu sagen, es geht hier eigentlich wirklich darum, der Frau zu helfen in dieser Situation, wo sie ist und ihr sowohl das Trauern um ihre Familie zu ermöglichen, als auch eventuell dann eben eine Verbindung mit dem Mann, der sie gefangen genommen hat, einzugehen. Ja, holen wir uns zunächst mal Rashi an. Also es fängt damit an, eine Frau von, also es heißt auf Hebräisch Eshet, das ist eigentlich der Genitiv, eben eine Frau von und nicht einfach Frau. Und daraus, weil eben auch der Begriff für eine verheiratete Frau diese Genitivkonstruktion ist, Eshet Ish, leitet Rashi daraus ab, dass es sich bei dieser Kriegsgefangenen selbst um eine verheiratete Frau, um die Frau eines Mannes handeln kann. Das also, was natürlich ansonsten innerhalb des Judentums überhaupt nicht geht, dass ein Mann die Frau eines anderen nimmt, offensichtlich bei einer Kriegsgefangenen nach Rashis Meinung geht das. Und du nimmst sie dir zur Frau. Die Tora sprach nur gegen den bösen Trieb. Denn wenn der Heilige gepriesen sei, er sie nicht erlaubt, wird er sie verbotenerweise heiraten. Aber wenn er sie heiratet, wird er sie schließlich hassen, wie es danach heißt, wenn ein Mann zwei Frauen hat, die eine geliebt und die andere gehasst. Und schließlich wird er von ihr, Entschuldigung, einen widerspenstigen und aufsässigen Sohn zeugen. Daher folgen diese Abschnitte aufeinander. Und sie soll ihre Nägel machen, also ich habe das hier wörtlich mit dem hebräischen Verb machen übersetzt, weil eben wirklich von dem Ausdruck eigentlich gar nicht klar ist, soll es nun Nägel schneiden oder Nägel wachsen lassen ist. Und von daher, also Rashi geht hier in die Richtung zu sagen, sie soll sie wachsen lassen, damit sie heruntergekommen aussieht. Und sie soll das Kleid ihrer Gefangenschaft ausziehen, da diese Kleider schön sind, denn die Töchter der Völker schmücken sich im Krieg, um andere zum Huren mit ihnen zu bringen. Und sie soll in deinem Haus sitzen, in dem Haus, das er benutzt, das er betritt und wo er sie antrifft, aus dem er hinausgeht und sie antrifft, ihr Weinen sieht, ihre Heruntergekommenheit sieht, damit er sie verabscheut, also sozusagen ihn lässt sich daran zu hindern, sie zu heiraten. Und sie soll ihren Vater beweinen. Warum? Damit die Tochter Israels glücklich ist und diese traurig, die Tochter Israels sich schmückt und diese heruntergekommen ist. Und wenn du keinen Gefallen an ihr hast, die Schrift verkündet dir, dass du sie schließlich hassen wirst. Aber immerhin am Schluss sagt dann Rashi, misshandle sie nicht, und dieses Verb, das im Hebräischen eigentlich ziemlich selten ist, hitamer, er erklärt das, benutze sie nicht, sondern nämlich nach einem angeblichen persischen Wort. Im Persischen nennt man Knechtschaft und Benutzung Imra'a, und dies habe ich von Rabbi Moshe, dem Prediger, gelernt. Also soweit Rashi, der also wirklich offensichtlich diese Idee, diese Kriegsgefangene zu heiraten, überhaupt nicht gut findet und eigentlich alle die Vorschriften so interpretiert, dass sie dafür gedacht sind, das letztlich doch zu verhindern. Maimonides geht in eine ganz andere Richtung. Und er nimmt eigentlich auf, was auch Rashi sagt, du weißt, dass sie sagen, die Tora sprach nur gegen den Trieb. Dennoch schließt dieses Gebot erhabene Eigenschaften ein, die die Hervorragenden sich erwerben sollten und auf die ich die Aufmerksamkeit lenken möchte. Denn obwohl der Trieb die Oberhand über ihn gewonnen hat und er sie sich nicht beherrschen kann, muss er sie an einen verborgenen Ort bringen. So heißt es, in dein Haus. Und es ist ihm verboten, im Krieg Druck auf sie auszuüben, wie erklärt wurde. Ebenso ist es ihm nicht erlaubt, ein zweites Mal mit ihr zu schlafen, bis ihr Kummer vergeht und ihre Sorge geheilt ist. Also der Maimonides setzt hier voraus, was im Text vielleicht nur angedeutet ist, wenn der Mann die Kriegsgefangene genommen hat, hat er natürlich sie schon vergewaltigt letztlich, in dem Moment, wo er sie gefangen genommen hat. Und man kann ja nicht erst danach anfangen zu versuchen, das irgendwie wieder in Ordnung zu biegen. Und man darf sie nicht daran hindern zu klagen, ihr Haar ungepflegt zu lassen und zu weinen, wie geschrieben steht, und sie soll ihren Vater und ihre Mutter beweinen. Einen Monat lang und danach kannst du zu ihr kommen, mit ihr Geschlechtsverkehr haben und sie wird deine Frau sein. Denn die Bekümmerten finden Entspannung in ihrem Weinen und im Erwecken ihres Kummers, bis ihre körperlichen Kräfte davon erschöpft sind, diese seelische Verletzung zu tragen, sowie die Glücklichen Entspannung finden in verschiedenen Formen des Lachens. Daher hatte die Tora Mitleid mit ihr und ermöglichte ihr dies, bis ihre Seele im Weinen und im Kummer stecken bleibt. Du weißt, dass er mit ihr geschlafen hat, solange sie noch nicht Jüdin war. Und so kann sie all die 30 Tage ihre Religion offen ausüben, selbst mit Götzendienst. Diese ganze Zeit lang darf man nicht mit ihr diskutieren über Glaubensangelegenheiten. Wenn er sie jedoch nicht zu den Vorschriften der Tora bringt, also sozusagen sie nicht überzeugt, zum Judentum überzutreten, darf er sie nicht verkaufen und es ist ihm verboten, sie als Magd zu versklaven. Denn die Tora erkennt an, dass sie Fremden verboten ist, da sie durch den Soldaten, der mit ihr schlief, entblößt wurde. Selbst wenn damit eine Übertretung verboten ist, das heißt, dass sie damals nicht Jüdin war. Dennoch heißt es, misshandle sie nicht dafür, dass du ihr Gewalt angetan hast. Es hat sich also gezeigt, welche erhabenen Eigenschaften es in diesem Gebot gibt. Ja, soweit unsere beiden Texte. Anmerkungen, Nachfragen? Herr Müller?
Ja, diese Geschichte ist eigentlich sehr rücksichtsvoll gegen die gefangenen Frauen. Aber was ich vermisse, ist an für sich das Verbot der Vergewaltigung.
Also im Prinzip wäre es verboten, weil es auch sowieso verboten ist, mit einer Nichtjüdin zu schlafen. Also in dem offensichtlich hat die Tora hier die Realität angenommen, dass das wahrscheinlich sozusagen im Eifer des Kampfes geschieht. Und sie dann sagt, aber wenigstens darf man halt einmal machen, sozusagen im Eifer des Gefechts. Was heißt darf? Man darf eigentlich nicht, aber sozusagen man nimmt es als gegeben hin und danach muss man sehen, wie man die Sache weitermacht, sozusagen, um das einigermaßen in Ordnung zu bringen.
Naja, Eifer des Gefechts ist natürlich ziemlich subtil.
Ja, also meine ich, dass die Tora das kritisiert, merkt man an dem letzten Vers, den hier auch Maimonides ja am Schluss noch zitiert, wo es eben heißt, misshandle sie nicht dafür, dass du ihr Gewalt angetan hast. Also nicht dafür, dass du ihr Gewalt angetan hast, das bringt eigentlich zum Ausdruck, dass er eben schon mit ihr geschlafen hat, als er sie gefangen genommen hat. Und dass die Tora diesen Ausdruck dafür, dass du ihr Gewalt angetan hast, benutzt, zeigt, dass die Tora nicht der Meinung ist, dass das in Ordnung ist.
Ja, sie verbietet es aber nicht.
Nicht so ausdrücklich wie das Weitere, ja. Es war noch gerade eine Meldung, dass Frau Schad oder ich hatte... hatte gedacht, dass ich was gesehen hätte, dass sich jemand gemeldet hat. Herr Schmidt.
Ja. Auch zu Herrn Müller, ich habe gerade irgendwo gelesen, aber ich habe den Artikel selber nicht gelesen, aber scheinbar scheint es im Krieg so zu sein, dass überhaupt keine Lust dabei ist. Aber gut, vielleicht ist es auch nicht so wichtig hier. Man darf es, es ist auch keine Verzeihung dafür, dass er keine Lust dabei ist. Also es passieren ganz dumme oder ja, unverständliche Sachen auch in solchen Situationen.
Ja, und ich denke, in der Hinsicht ist wirklich manchmal die Tora einfach realistisch und weiß, dass Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind und versucht dann irgendwie danach noch wenigstens Dinge zu reparieren. Frau Gräf.
Gelten diese Gesetze für die Juden heute noch? Weil das gehört ja zur
Im
Tora.
Prinzip würde das auch heute noch gelten,
Also
ja.
das heißt, also wenn die Juden jetzt in Syrien eindringen oder irgendwo, könnten sie die Frauen eigentlich vergewaltigen.
Nein, es
Also
ist ihnen ja nicht
bei jedem
erlaubt, sie
Krieg.
zu vergewaltigen, sondern die Tora setzt sich mit dem auseinander, was passiert, wenn das geschehen ist und
So.
wie es dann weitergehen soll. Also eine Erlaubnis wird auf keinen Fall dafür gegeben.
Aber im Prinzip sind diese Sätze heute für die Juden noch gültig.
Ja, also man gesagt, man muss es bei jedem Gebot immer spezifisch sehen, aber ich sehe eigentlich hier im Moment keinen Grund, also es gibt eben Gebote, die, weil der Tempel nicht mehr steht, nicht mehr gültig sind, aber hier würde ich eigentlich keinen Grund sehen, warum das theoretisch nicht mehr gültig sein kann. Natürlich, die israelische Armee heute geht nicht nach Tora-Gesetz, aber
Okay.
das ist nochmal eine andere Sache, die hat ihren eigenen ethischen Code, aber vom Blick der Tora her wäre das noch weiter so gültig, ja.
Ja, aber in dem Zusammenhang, es wäre doch wirklich interessant, wie wird dann heute Vergewaltigung bestraft in Israel? Also nicht im Krieg, sondern es passiert ja auch normal im Frieden. Wie
Ja,
wird das
also
bestraft?
nach Staatsgesetz ist das natürlich ein Vergehen, das bestraft wird.
Dann
Und
ein Vergehen, ein Vergehen, bei uns ist es ein Verbrechen.
okay, das ist jetzt einfach nur meine spontane Wortwahl.
Ja,
Natürlich, das,
okay.
nein, nein, das wird bestraft. Es ist allerdings, es ist ein sehr problematisches Gesetz, das vor ein paar Wochen verabschiedet worden ist, dass nämlich die Strafe für einen Vergewaltiger, wobei der Verge oder also es gibt eigentlich ein, also eigentlich ein sehr scharfes Gesetz, was gegen sexuelle Belästigung geht. Das schließt wesentlich mehr ein als Vergewaltigung. Das hat ja auch vor einigen Jahren dazu geführt, der damalige Staatspräsident Moshe Katsav ist ja schließlich zur Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er eine Angestellte von ihm umarmt oder geküsst hatte. Also das Gesetz ist in dem Sinne eigentlich sehr streng. Das, man heute auch an allen Arbeitsplätzen inzwischen hängen auch Kopien dieses Gesetzes aus. Also es ist nicht nur Vergewaltigung verboten, sondern überhaupt irgendeine Annäherung an eine Frau, die sie nicht haben will. Und das Gesetz, das vor ein paar Wochen verabschiedet worden ist, wenn es eine solche sexuelle Belästigung oder eben auch gerade Vergewaltigung gibt, wenn das Ganze einen politischen oder einen nationalen Hintergrund hat, wird der Verbrecher strenger bestraft. Im Klartext heißt das, wenn ein Palästinenser eine Jüdin vergewaltigt hat, wird er strenger bestraft werden, als wenn ein Jude eine Jüdin vergewaltigt hat. Das ist nicht mit der Tora begründet worden, sondern das ist Staatsgesetz und ist natürlich hochproblematisch.
Ja, allerdings, das ist
Gehört zu den Dingen, die
hochproblematisch.
die momentane Regierung mit ihren Ansichten durchbringt.
Das ist reiner Rassismus.
Ja.
Aber
Ja,
genau.
das ist ja leider etwas, was inzwischen bis in die Regierung eingedrungen ist.
Oh. Oh,
Herr
nun.
Schmidt.
Ich habe nur eine Bemerkung noch dabei. Ist, Männer werden auch vergewaltigt, auch während im Krieg. Also.
Bitte?
Männer werden auch vergewaltigt, auch im Krieg.
Ja, also ich denke, das ist, glaube ich, etwas, also die Tora hat das, glaube ich, noch gar nicht im Blick und ich glaube, auch heute so in der Gesetzgebung sind das Dinge, die erst so langsam kommen. Natürlich gibt es das. Und ich glaube, da ist noch relativ viel nachzuholen, um solche Dinge auch zu bestrafen. Frau Gräf?
Welchen Stellenwert haben denn solche Teile der Tora bei den frommen Juden?
Ja, also wie gesagt, wenn nichts dagegen spricht, dass aus irgendwelchen praktischen Gründen eine Vorschrift nicht mehr eingehalten werden kann, würde man danach gehen. Ich meine, das war natürlich ein Gebot, das sozusagen jahrhundertelang nicht relevant war, denn Juden haben keine Kriege geführt und sie haben von daher auch keine Kriegsgefangenen gehabt.
Naja, aber das Ganze
Und
ist doch eigentlich in der heutigen Gesellschaft überholt. Also nicht nur dieses eine, sondern mehrere Teile. Könnte man nicht sagen, die Tora wird gekürzt?
das würden orthodoxe Juden nicht tun. Man könnte sicher Wege finden, Dinge zu erschweren. Ich glaube, ich denke einfach wegen mangelnder Aktualität, bin ich nicht sicher, ob sich heutige Rabbiner damit befasst haben, aber man könnte Wege finden, die Dinge zu verschärfen, dass ja, der Mann auch nicht das Recht hat, sozusagen die Frau in sein Haus zu nehmen und sie eventuell zu zwingen, seine Frau zu werden. Das, also da gibt es Möglichkeiten, man kann es nicht abschaffen, aber das hatten wir auch, ich glaube, da waren Sie noch nicht dabei in den Sitzungen, es gibt Möglichkeiten und da sind die Rabbinen teilweise sehr weit gegangen, auch Vorschriften der Tora wirklich so zu interpretieren, dass sie plötzlich ganz anders klingen. Ja. Und die Möglichkeit gäbe es eben auch hier. Ich vermute, dass das hier weniger gemacht worden ist, weil es halt nie relevant war. Es war sozusagen nicht so dringend. Und, aber ich könnte mir denken, dass auch heute orthodoxe Rabbiner das nicht einfach so durchgehen lassen würden, sondern eben auch eher versuchen würden zu verhindern. Und natürlich auch nach heutigem, wenn man das jetzt mal praktisch sehen würde, die israelische Armee könnte natürlich weibliche Kriegsgefangene in einem Kriegsfall nehmen. Aber das wären ja sozusagen nicht private Gefangene von einem Soldaten, sondern das wären Staatsgefangene. Und in dem Sinne würde man natürlich, würde ich denke, auch sagen, würde noch orthodoxer Rabbiner sagen, okay, der Staat macht damit, was er meint, was geht damit um, wie er meint, wie man damit umgehen soll und sich wahrscheinlich eher raushalten aus der Sache. Herr Müller.
Ja, aber es bringt uns doch dann wirklich zu der Frage, wie ist heute die Gleichberechtigung geregelt in Israel? Jetzt mal ohne diese Sonderumstände, Krieg und so weiter. Sind hier die Frauen in Israel wirklich gleichberechtigt?
Bevor ich nach Israel eingewandert bin, habe ich gedacht, weil Israel das einzige Land der Welt ist, damals, heute hat sich das geändert, dass Frauen genau wie Männer zum Militärdienst verpflichtet. Deswegen müsste die Gleichberechtigung ziemlich weit fortgeschritten sein. Je länger ich hier lebe, desto mehr habe ich gemerkt, dass Israel wahrscheinlich unter den westlichen Ländern das Land ist, das am wenigsten fortgeschritten ist in der Gleichstellung der Frau. Also offiziell steht schon in der Unabhängigkeitserklärung, dass alle Staatsbürger unabhängig von Geschlecht, von Religion und von nationaler Zugehörigkeit die gleichen Rechte haben. Also das ist das Prinzip. Das steht in der Unabhängigkeitserklärung. Natürlich die einzelnen religiösen Gemeinschaften haben die Möglichkeit, in ihren liturgischen Raum, in ihren eherechtlichen Vorschriften, wird natürlich nicht von ihnen verlangt, dass sie da gleichberechtigen. Und das sind hochproblematische Dinge, eben gerade auch, was in unserem Abschnitt da ist, die Frage der Scheidung, die ja eigentlich nach Recht der Tora nur der Mann aussprechen kann. Die Frau kann den Mann dahin drängen und die Rabbinatsgerichte versuchen das heute auch, wenn die Frau sich scheiden lassen will und der Mann nicht, üben sie auch starken Druck auf den Mann aus, dass er ihr den Scheidebrief gibt. Aber wenn der Mann nicht zustimmt, stimmt er nicht zu. Und das ist eines der Riesenprobleme, wo auch jüdische Feministinnen ganz stark gegen kämpfen. Also in diesen Bereichen, wo sozusagen die religiösen Gemeinschaften autonom sind, garantiert der Staat natürlich nicht die Gleichberechtigung, weil man da eben nach Torarecht oder ähnlich wie eben auch Christen, man würde die katholische Kirche nicht zwingen, Frauen zu Priestern zu weihen, was ja auch der Gleichberechtigung widerspricht, könnte man sagen, das interessiert den Staat auch nicht. Es gibt Vorschriften, die bei Arbeitsplätzen versuchen, Gleichberechtigung durchzusetzen. Und das ist natürlich wie überall noch, manchmal klappt es mehr, manchmal klappt es weniger. Und da ist natürlich immer eine Spannweite zwischen dem, was das offizielle staatliche Gesetz sagt und dem, was durchgesetzt wird. Herr Schad.
Gibt es in Israel eine bürgerliche Ehe oder ist Eheschließung immer nur also vor dem Rabbi?
Das ist eines der großen Probleme für jedoch die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung, die eigentlich gar nicht religiös ist. Man kann in Israel nur religiös heiraten. Es gibt keine Zivilehe. Was eben auch heißt, dass innerhalb des Staates nicht Personen unterschiedlicher Religion heiraten können. Es gibt keine Institution, die das machen würde. Der Ausweg, den man anbietet, ist eben, man kann ins Ausland fahren, da kann man heiraten, wie man will. Und der Staat, wenn man dann zurückkommt, dann erkennt der Staat das an, diese zivilen Erklärungen. Ja, Herr Smith, ich habe Ihre Nachricht gesehen, können Sie gerne machen. Herr Schobes. Herr Schobes? Sie hatten sich gemeldet, sind aber nicht zu hören jetzt.
Bin ich verständlich?
Ja, sehr gut sogar. Ja, hallo. Jetzt schon wieder nicht mehr.
Okay.
Versuchen Sie es nochmal. Nein, jetzt kommt wieder nichts, leider.
Sonst schreiben Sie es in den Chat, wenn das so nicht klappt.
Ja, während Herr Schobes hoffentlich in den Chat schreibt, sind noch weitere Anmerkungen dazu da? Herr Schad.
Wenn im Ausland geheiratet ist, wird auch eine Ehe zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Frauen in Israel dann anerkannt, wenn sie dort bürgerlich...
Ja, die Möglichkeit gibt es.
Okay.
Ja. Herr Müller?
Oh, jetzt kurz nochmal. Eine Frau, die nicht den Scheidungsbrief von ihrem Mann bekommt, der weigert sich halt, die ist dann eine Aguna.
Richtig.
Eine sogenannte angekettete Frau. Mhm. Was bedeutet das eigentlich?
Das Problem ist, die Frage ist auch, wie weit die Frau religiös ist. Also es heißt, dass sie im Grunde genommen nicht eine Beziehung mit einem anderen Mann eingehen kann, solange sie nicht freigelassen ist aus der Ehe, weil das immer noch als Ehebruch gelten würde. Und da könnte man natürlich, also eine säkulare Frau würde vielleicht sagen, dass ihr das egal ist. Das Problem kommt aber, wenn sie Kinder hat, von dem zweiten Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, denn die Kinder gelten dann als Mamserim, sind einerseits Juden, aber Juden, die nicht voll dazugehören und auch nur untereinander heiraten können. Und für die Kinder ist das eine Katastrophe in Israel, so ein Status. Und das wird, denke ich, auch in vielen Fällen nicht religiöse Frauen abhalten, also zumindest zu riskieren, Kinder von einem anderen Mann zu bekommen. Darum ist das so schlimm, dass man, wenn die Männer sich nicht unter Druck setzen lassen. Also manchmal, es gibt einzelne Fälle, wo die Rabbinatsgerichte sogar auch Männer ins Gefängnis gesteckt haben, weil die sich geweigert haben, ihrer Frau einen Scheidebrief zu geben. Die Rabbiner machen das manchmal schon, aber es gibt auch Männer, denen auch das egal ist. Das ist eine der großen Fragen, wo auch die Frauenrechtlerinnen hier kämpfen und immer wieder sagen, die Rabbiner müssen einfach anfangen, ein bisschen kreativer zu werden. Und es gibt die Möglichkeit, dass, wenn man kann das machen, bevor man die Ehe schließt, sozusagen einen vorehelichen Vertrag zu machen, unter bestimmten Bedingungen zu erklären, dass die Frau dann und das kann sozusagen die Frau, das hängt von den Eheleuten ab, man könnte da einen Vertrag schließen, wenn die und die Situation da ist, dann bist du gezwungen, mich freizulassen. Das war. Solche Möglichkeiten gibt es und die würden auch rechtlich anerkannt werden. Aber ich meine, viele denken natürlich in dem Moment, wo sie heiraten, nicht daran, den Fall zu erwähnen. Also
wie bei uns mit dem Ehevertrag. Gell?
Ja, also solche Dinge könnte man machen. Und im Mittelalter hat es das gegeben, weil da gab es schon solche Fälle recht häufig, auch in Ländern, wo Männer oft auf lange Reisen gegangen sind. Also es konnte natürlich einerseits sein, dass sie wirklich unschuldigerweise einfach, der Mann kommt nicht zurück und man weiß nicht, ob sie noch leben oder nicht. Und da ist auch die Frage, solange es keinen Beweis gibt, dass der Mann tot ist, gilt die Frau als verheiratet. Und das ist genau dasselbe Problem. Und Oder Männer, die es böswillig machen, die verschwinden einfach, heiraten woanders und kommen nicht mehr zurück. Und da haben Leute wie Maimonides zum Beispiel wirklich von Männern, die auf Seefahrt gegangen sind, verlangt, dass die ihren Frauen sozusagen einen Scheidebrief auf Bedingungen geben. Wenn ich bis zu dem und dem Datum nicht da bin, gilt die Frau als geschieden. Das war also damals, für die damalige Problematik, war das eine Lösung, wenn die Männer verschwinden und kein Mensch weiß, was aus ihnen geworden ist. Und eine ähnliche Lösung müsste man eigentlich heute finden. Aber die heutigen Rabbiner sind weniger mutig, solche Entscheidungen zu machen.
Der Herr Schubes hat jetzt in den Chat die Frage gestellt, die in eine ähnliche Richtung geht. Wenn es keine Zivilehe gibt, haben Familien ohne religiöse Heirat verminderte Rechte, zum Beispiel hinsichtlich der Kinder und des Erbens.
Also das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Also es gibt selbst bei Ehen, die vor dem Rabbinat geschlossen worden sind, heute die Möglichkeit, wenn sich ein Ehepaar scheiden lässt, dass die, abgesehen von der formellen Ehescheidung, dass alles, was Gütertrennung, Sorge für die Kinder angeht, dass das vor einem säkularen Gericht verhandelt wird. Was natürlich auch voraussetzen würde, dass die beiden Ehepartner das beide wollen. Aber wenn das der Fall ist, dann das muss nicht nach Torarecht gemacht werden. Das kann man anders machen. Ja, ich glaube dann, ohne Scheidung, also wer sozusagen Zivilehe im Ausland eingegangen ist, der müsste eigentlich zurück ins Ausland fahren und sich da scheiden lassen, glaube ich. Das wäre wahrscheinlich die Lösung des Problems dann, vermute ich mal. Frau Gräf?
Nochmal eine Grundfrage. Die Tora ist das Wort Gottes für die Juden. Die gesamte Tora, einschließlich dieser Gesetze.
Ja.
Das kann doch nicht einfach nicht sein. Die Frau kann versklavt werden und die Frau hat ja eigentlich im Prinzip überhaupt keine Rechte, jedenfalls in dem Abschnitt, den wir jetzt lesen.
Wir haben ja gesehen, wie Maimonides es so versucht darzustellen, dass sie durchaus einige Rechte hat, dass der Mann nämlich nicht einfach sie in sein Haus nehmen kann und sofort sagen kann, also du wirst jetzt meine Frau und ich will mit dir schlafen, sondern dass sie diesen Monat Zeit hat.
Ja, aber es sind solche Sätze dabei wie, auf keinen Fall darfst du sie für Silber verkaufen. Kann denn eine Frau ihren Mann auch verkaufen oder wie?
Nein,
also wenn das das Wort Gottes sein soll, dann fühle ich mich da nicht angesprochen.
Also, das ist durchaus ein berechtigtes Punkt natürlich. Also einerseits haben wir ein Wort Gottes, das aber andererseits natürlich immer in eine konkrete Zeit hineingesprochen wird.
Und, ja, das wollte ich. Das war mein Anliegen. Wie weit sehen die Juden das so?
Darum gibt es dann im rabbinischen Judentum die Unterscheidung zwischen der schriftlichen Tora, eben wirklich der 5 Bücher von Genesis bis Deuteronomium mit all den Vorschriften, die wir auch jetzt haben, und die mündliche Tora, die nach der rabbinischen Überlieferung parallel zur schriftlichen Tora am Sinai gegeben ist. Und historisch muss man wohl sagen, dass die mündliche Tora der Versuch der Rabbinen im 3., 4., 5., 6. nachchristlichen Jahrhundert war, die schriftliche Tora auf ihre neue Realität anzupassen. Und das ist, wie gesagt, diejenigen, die seit Anfang dabei sind, die kennen das schon ein bisschen, diese großen Spannungen zwischen der schriftlichen und der mündlichen Tora. Und die Rabbiner waren manchmal sehr kreativ, Dinge anders zu interpretieren, als man sie im Wortsinn der schriftlichen Tora sehen würde. Also die haben auch gemerkt, dass da Dinge sind, die nicht so passen. Wir haben auch nachher noch mal ein Beispiel, also das wird nachher auch noch mal ein bisschen konkreter. Und es ist diese Spannung einerseits zu sagen, ja, das hat Gott so offenbart, aber es gibt eben das Korrektiv der mündlichen Tora, die Dinge oft ganz anders interpretiert. Wir hatten zum Beispiel schon das, was nachher auch noch mal kommt, dass Todesstrafe, die in der Tora eigentlich selbstverständlich ist, de facto nicht vollzogen werden kann nach den Grundlagen der mündlichen Tora. Und Man braucht, wenn man das nicht kennt, braucht man eine Weile, sich in die Logik dieses Denkens einzudenken. Aber im Grunde genommen waren die Rabbinen enorm kreativ und die hatten offensichtlich auch manche Probleme. Wir hatten es auch letztes Mal gesehen, zum Beispiel bei dem verbotenen Krieg. Auch da zu sehen, auch die Rabbinen waren mit mancher Kriegsideologie in der Tora nicht glücklich und haben ihre Wege gesucht, das anders zu interpretieren. Und das ist irgendwo die Weisheit zu sagen, ja, das ist das Wort Gottes, aber das ist das schriftliche Wort. Und wir haben unseren Weg, damit umzugehen. Ich glaube, der nächste Text von Jeschajahu Leibowitz wird uns auch noch ein bisschen in die Richtung bringen. Also vielleicht einfach mal ein bisschen weiterhören und sehen, das ist eigentlich ein großes Thema, das sich ganz durchzieht. Und natürlich, es wird gerade an solchen Geboten, wo man heute sagt, um Gottes Willen, geht auch nicht, wird das natürlich nochmal besonders deutlich. Und ich denke, wir können im nächsten Text noch ein bisschen weiter lernen, wie die mündliche Tora versucht, solche Sachen zu korrigieren. Gut. Ja, ich glaube, dann können wir zum nächsten Text übergehen. Und ja, wir haben ja, die, was ich öfter mal zitiere, von Jeschajahu Leibowitz eben seine Anmerkungen zum Wochenabschnitt, und das waren eben, das ist eigentlich eine Verschriftlichung von kurzen Radiointerviews. Das ist immer sehr knapp. Und er hat sich halt bei diesem Abschnitt entschlossen, zwei kleine Gebote herauszugreifen, die er besonders behandelt. Ja, also dazu sagt er, von den zahlreichen praktischen Geboten im Abschnitt Kitetze wollen wir versuchen, zwei anzusprechen. Und ich sage bewusst ansprechen, weil beide weitreichende Auswirkungen auf äußerst tiefgehende Probleme haben, auf die wir nur hinweisen können. Das eine Gebot scheint rein technisch zu sein, das Gebot der Brüstung. Wenn du ein neues Haus baust, mache eine Brüstung für dein Dach, so wirst du keine Blutschuld in dein Haus legen, wenn der Fallende von ihm fällt. Ein Gebot, das in den Bereich polizeilicher Bauvorschriften zu gehören scheint, und seine Absicht ist Vorsicht, die Verhinderung der Gefährdung von Menschenleben. Aber diese Angelegenheit, die so einfach aussieht, warf und wirft schwierige Probleme gerade im Bereich des Glaubens und der Ethik auf. Bereits unsere Weisen seligen Angedenkens haben diese Probleme gesehen und sie in Anlehnung an die Formulierung des Verses formuliert. Wenn der Fallende von ihm fällt, wie kann ein Mensch Fallender genannt werden, bevor er fällt? Oder müssen wir sagen, niemand fällt, außer wenn es von oben beschlossen ist, dass er fällt, und daher gilt er bereits heute als Fallender. Nach einer sehr weit verbreiteten Auffassung des Begriffs der individuellen Vorsehung krümmt der Mensch unten keinen Finger, außer wenn es oben über ihn beschlossen ist. Aber wenn das so ist, was macht es dann für einen Sinn? Wenn über den Menschen beschlossen ist, zu fallen und getötet zu werden, was wird die Brüstung nützen? Und wenn es nicht über ihn beschlossen ist, wozu ist die Brüstung nötig? Im Geist dieser Auffassung sagt der Midrasch, wenn der Fallende von ihm fällt, dieser ist dafür ausersehen zu fallen seit den 6 Schöpfungstagen. Das ist eine Formulierung dessen, was man eine deterministische Sicht der Wirklichkeit nennt. Alles, was geschieht, ist die zwingende Folge von etwas, das ihm voranging. Und dieses ebenfalls von dem, was voranging. Und so geht die Ursachenkette weiter zurück bis ins Unendliche oder bis zur Erkenntnis eines ersten Grundes. Was ging allem voran? Die Schöpfung der Welt nach dem Willen ihres Schöpfers. Das heißt, nach seinem Willen rollen und kreisen die Umstände, wobei jede Umkreisung die Ursache für das, was nach ihr kommt, ist, bis wir zu dem Fall jenes Menschen vom Dach kommen. Aber wenn dies so ist, macht es keinen Sinn, eine Brüstung zu bauen. Hier stehen wir vor dem Problem, dass die Denker, sowohl die Gläubigen wie die Philosophen, in Israel und in den Völkern der Welt von Anfang an beschäftigt. Die Gesetzmäßigkeit in der natürlichen Wirklichkeit, der der Mensch angehört, und die freie Wahl des Menschen. Und man kann sagen, dass sich gerade in der Formulierung unserer weisen seligen Angedenkens, dieser ist dafür ausersehen zu fallen seit den 6 Schöpfungstagen, ein Hinweis auf eine mögliche Deutung findet. Was wurde in den 6 Schöpfungstagen festgelegt? Die Naturgesetze, die Ursächlichkeit der Natur. Und gemäß dieser Ursächlichkeit ist dieser dafür ausersehen zu fallen, wenn er nicht vorsichtig ist oder wenn der Erbauer des Hauses nicht die Vorsichtsmaßnahme ergreift, eine Brüstung zu bauen. Ob er wirklich fallen wird, das hängt vom Tun des Menschen ab. Und dies widerspricht nicht der Vorsehung. Die Vorsehung drückt sich darin aus, dass er dafür ausersehen ist zu fallen, wenn keine Brüstung gebaut wird. Diese Abwägung, obwohl ihre Gültigkeit in der philosophischen und theologischen Gedankenwelt heftig umstritten ist, öffnet große Möglichkeiten, vieles in der Welt der Gebote zu verstehen. Wir verbinden sie sofort mit einem anderen, sehr merkwürdigen Gebot, das sich ebenfalls in Kitizä befindet und dessen Merkwürdigkeit bereits die frühen Ausleger gesehen haben und das auch wir sehen. Das Gebot des widerspenstigen und aufsässigen Sohnes. Ein widerspenstiger und aufsässiger Sohn, der nicht auf die Stimme seines Vaters und die Stimme seiner Mutter hört, ein Fresser und Säufer, und deswegen wird er gesteinigt. Die mündliche Tora scheint dafür eine Begründung zu geben. Er wird wegen seines Endes verurteilt. Aber dies ist unakzeptabel und steht im absoluten Gegensatz zu jeder Auffassung von Strafe. Nicht nur in der Tora, sondern in jedem geordneten Rechtssystem. Niemand wird für etwas verurteilt, das er möglicherweise tun wird, solange er es nicht getan hat. Die Begründung für das Gebot, den widerspenstigen und aufsässigen Sohn zu töten, ist, dass dieser Mensch in der Zukunft die Menschen berauben wird. Da er in seiner Jugend ein Fresser und Säufer ist, nicht auf die Stimme seines Vaters und seiner Mutter hört, wird er schließlich auf schlechten Wegen gehen und ein Räuber oder Mörder werden. Aber in diesem Moment ist er kein Räuber und kein Mörder, sondern nur ein Fresser und Säufer. Und wo finden wir, dass jemand verurteilt wird, ja zum Tode verurteilt wird, aufgrund des Verdachtes, dass er zum Verbrecher wird und er dann hingerichtet wird? Die Folgerung im Talmud ist ausgesprochen interessant. Den widerspenstigen und aufsässigen Sohn, das heißt, das den widerspenstigen und aufsässigen Sohn betreffende Gebot, hat es nicht gegeben und wird es nicht geben. Die Tora sagt, was angemessen ist, dass es sei hinsichtlich dessen, was wir vielleicht göttliche Gerechtigkeit nennen dürfen. Hinsichtlich der göttlichen Gerechtigkeit, die die Zukunft wie die Gegenwart kennt, ist es angemessen, dass dieser Mensch, der in der Zukunft ein Räuber und Mörder sein wird, jetzt getötet werde. Aber uns ist es nicht erlaubt, dies anzuwenden. Und die Halacha, die sich mit den Vorschriften für den widerspenstigen und aufsässigen Sohn befasst, hüllt tatsächlich die Angelegenheit in alle möglichen Einschränkungen ein, die de facto ihre Ausführung verhindern. Ich erwähne nur eine Sache, die anekdotisch erscheint, aber von sehr tiefer Bedeutung ist. Da es heißt, dass der Vater und die Mutter ihn zum Gericht bringen und sagen, dieser, unser Sohn ist widerspenstig und aufsässig, hört nicht auf unsere Stimme, und da unsere Stimme im Singular gesagt wird, legt die Halacha fest, dass wenn Vater und Mutter nicht dieselbe Stimme haben, in diesem Fall die Vorschrift für den widerspenstigen und aufsässigen Sohn nicht gültig ist. Und da eine solche Wirklichkeit, dass der Vater und die Mutter, Mann und Frau, dieselbe Stimme haben, nicht realistisch ist, wurde die Angelegenheit aus dem Bereich des Ausführbaren hinausgenommen und blieb als eine Drohung. Es ist angemessen, dass dieser Mensch stirbt, aber wir führen dies nicht aus. Es ist anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen dem, was angemessen wäre, getan zu werden, und dem, was uns zu tun erlaubt ist, sehr weitreichende Folgen hat. Möglicherweise ist dies die tiefste Erklärung dafür, dass es in der Welt der schriftlichen Tora 36 Vorschriften gibt, für die der Verbrecher mit dem Tod durch den Gerichtshof zu bestrafen ist. Während all dies in der Welt der mündlichen Tora de facto annulliert ist, da die Todesstrafe auf diejenigen, die diese Übertretungen begehen, nur angewandt werden kann unter der Bedingung, dass es zwei Zeugen und eine Warnung gibt. Und dies nimmt die Sache de facto aus dem Bereich des Reellen heraus. So ist es auch mit den Vorschriften für Körperbeschädigung. Das hatten wir, als wir den Abschnitt in Exodus hatten. Von der Tora her, wie er getan hat, so werde ihm getan. Auge für Auge und so weiter. Und die Halacha legt Zahlung fest. Wer seinen Nächsten verletzt, hat 5 Zahlungen zu leisten. Schadenersatz, Schmerzensgeld, Kurkosten, Versäumnisgeld und Beschämungsgeld. Hinsichtlich der göttlichen Gerechtigkeit ist es angemessen, dass ihm getan werde, was er seinem Nächsten getan hat. Aber uns ist es nicht erlaubt, gemäß der göttlichen Gerechtigkeit zu handeln. Und so hüllt die mündliche Tora, ohne den Worten der schriftlichen Tora zu widersprechen, diese Verpflichtung in Einschränkungen ein, die ihre Ausführung verhindern. Ich erinnere Sie daran, dass ich vor einigen Wochen die Gelegenheit hatte, den bedeutungsschweren Begriff angemessen in Bezug auf eine andere Angelegenheit zu benutzen. Prophezeiungen für die Zukunft. Ein Prophet prophezeit nur, was angemessen ist, dass es sein wird. Der Prophet stellt eine Zukunft dar, auf die man hinstreben soll, die man erwarten soll und die man sich bemühen soll zu verwirklichen, ohne Garantie dafür, dass sie tatsächlich verwirklicht wird. Der Begriff des Angemessenen gilt für praktische Gebote, für Rechtsentscheidungen und für die Sicht der Zukunft. Alles ist angemessen und vom Menschen hängt es ab, in welchem Maße das Angemessene verwirklicht wird oder nicht. Ja, soweit Jeschajahu Leibowitz zu diesen beiden Geboten. Und damit hat er natürlich große Themen wieder angeschnitten. Anmerkungen, Fragen? Frau Heretsch.
Was versteht man unter Beschämungsgeld?
Das wäre zum Beispiel, wenn jemand in der Öffentlichkeit einem eine Ohrfeige versetzt hat, oder ihn auch schwerer verletzt hat, dann ist das nicht nur ein körperlicher Schaden, sondern die Person ist auch vor anderen beschämt worden durch das, was geschehen ist. Und das ist auch eine Form der Schadensersatzzahlungen, die verlangt werden, diese Beschämung, die geschehen ist, durch den körperlichen Angriff auch mit in einer gewissen Entschädigung auszugelten. Und da wird dann auch nochmal unterschieden, ob es sich der Geschädigte und der Schädiger, ob die denselben gesellschaftlichen Status haben oder unterschiedlichen, je nachdem sozusagen, wie schlimm das für denjenigen war, der verletzt worden ist. Da gibt es noch auch dann detaillierte Vorschriften, wie die Höhe dieses Beschämungsgeldes festgelegt wird.
Wäre, wenn einer Frau nachgestellt wird, sie nicht in Ruhe gelassen wird, fällt das auch unter Beschämungsgeld?
Das würde nicht hier in die Kategorie gehen, weil es hier um körperliche Verletzungen geht. Und die Vergewaltigung einer Frau hat ihre eigenen Vorschriften dafür. Und da ist ja, was natürlich heute auch problematisch ist, also wenn die Frau verheiratet war, die vergewaltigt worden ist, ist der Mann eigentlich des Todes schuldig. Wobei wir ja gerade gesehen haben, es wird nicht geschehen, war das nicht. Aber wenn die Frau nicht verheiratet war, dann gilt nach Torah-Vorschriften, dass im Grunde genommen natürlich auch eben unter der Annahme, die Frau ist noch eigentlich minderjährig und steht unter der Obhut ihres Vaters, dass dem Vater eine Entschädigung gezahlt wird. Das heißt, entweder er heiratet die Frau oder der Vater bekommt eine Entschädigung. Und das hat natürlich was mit Beschämung zu tun, denn seine Tochter ist keine Jungfrau mehr und er wird sie in der damaligen Gesellschaft wahrscheinlich nicht mehr verheiraten können.
Danke.
Herr Müller?
Ein ganz einfaches Beispiel für Beschämungsgeld ist an für sich das, was die Juden Lashon Hara nennen, also üble Nachrede oder Verleumdung.
Ja, das wäre
ein. Eben als unwahr herausstellt, hat er seine Ehre oder seine Würde beleidigt und muss dafür eine Gutmachung zahlen.
Ja. Und bei irgendwie Lashon Hara, die üble Nachrede, das wird teilweise auch wirklich ganz extrem ausgelegt, ja, dass sie auch dann verpönt ist, wenn sie die Wahrheit ist. Es gibt Dinge, die man eben öffentlich nicht sagen soll. Und das kann problematisch werden. Das ist nämlich ein Grund, warum gerade in der ultraorthodoxen Gesellschaft wohl Frauen, die im ultraorthodoxen Rahmen belästigt worden sind oder eventuell auch Kinder, die haben oft deswegen Angst, Rabbiner oder so, die wir sowas gemacht haben, zu beschuldigen, weil sie sagen, wir übertreten das Gebot der üblen Nachrede, obwohl sie wahr ist. Aber man darf es halt nicht machen. Das ist eine riesige Hemmschwelle. Frau Gräf.
Also mir ist nur noch mal was aufgefallen. Also Deuteronomium 21, 23, der Vers wird ja auf Jesus angewandt. Dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben. denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter, und du sollst das Land nicht unrein werden lassen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt. Das haben wir ja sozusagen für uns rausgesucht hier aus diesem...
Ja, ich meine, man muss natürlich auch wirklich das Neue Testament so lesen, dass das natürlich vor dem Hintergrund dieser Gebote ist. Und natürlich war den Verfassern klar, dass es dieses Gebot gibt. Und es wird natürlich, also im Falle von Jesus wird es auch damit begründet, dass es eben vor Schabbat ist und man sich beeilen muss, ihn runterzunehmen. Aber es ist keine Frage, dass das im Hintergrund steht.
Mir ist es bloß deswegen aufgefallen, weil zwischen all diesen doch befremdlichen Gesetzen auf einmal etwas steht, was ich kenne.
Ja, das ist eben, das sind Dinge, die sozusagen vor neutestamentlichem Hintergrund lebendig werden, und andere Dinge, die nicht in dem Kontext kommen. Im Übrigen, man könnte auch darüber diskutieren, ich glaube, es gibt da Auslegungen zu, eben auch Jesus wird ja mal als Fresser und Säufer bezeichnet. Also da könnte man auch hier die Vorschriften über den widerspenstigen Sohn, ist durchaus auch etwas, wenn seine Familie, das wäre natürlich auch nicht durchführbar gewesen, denn die Hinrichtung des widerspenstigen Sohnes erfordert, dass sein Vater und seine Mutter ihn zum Gericht bringen. Und im Falle Jesu wäre natürlich kein Vater da gewesen, der ihn hätte bringen können. Aber ich denke schon, dass das irgendwo im Hintergrund steht, auch diese Vorschrift.
Ja.
Er ist nicht einfach nur so, er ist ein Fresser und Säufer, weil er halt weniger asketisch als andere Leute ist, sondern sicher steht auch dieses Gesetz im Hintergrund.
Ja. Okay, danke schön.
Ich habe die Frage, was das Wort angemessen oder Angemessenheit auf Hebräisch ist, welches Wort das, welche Vokabel das ist.
Raui.
Raul.
Ja.
Raul.
Also von dem Verb Ra'a sehen eigentlich ab.
Ah, okay.
Raul. Von Herr Schobes. Ist die Frage, inwieweit die Vorsehung die Geschicke des Einzelnen bestimmt oder inwieweit es eine Entscheidungsfrage? Heute umstritten, ja, diese Dinge sind umstritten. Jeschaja Leibowitsch sagt da ja auch in der Nebenbemerkung, sozusagen, er geht in die Richtung, dass man eben nicht diesen Automatismus sehen soll, aber er schreibt ja eben, die Gültigkeit in der philosophischen und theologischen Gedankenwelt ist heftig umstritten. Das bleibt im Judentum, in der Philosophie allgemein eine große Frage. Man kann es ja auch nicht wissen, wirklich sozusagen. Es gibt Ausleger, die wirklich der Meinung sind. Ich denke, auch gerade in der Volksfrömmigkeit gibt es schon viele Leute, die wirklich meinen, Gott kümmert sich um jede Kleinigkeit. Und Maimonides ist eher in die Richtung gegangen zu sagen, also die Vorsehung gilt vielleicht für Israel als Ganzes, aber nicht für jedes private Ereignis, das jedem Einzelnen geschieht. Und es ist eben die Frage, man muss ja irgendwie den freien Willen des Menschen retten. Und das ist etwas, wo man im Judentum auf keinen Fall bereit ist, darauf zu verzichten. Denn der Mensch hat nun mal die Wahl, sich zu entscheiden, nach der Tora zu leben oder nicht. Und in dem Sinne, also absoluter Determinismus ist von daher natürlich überhaupt nicht möglich. Denn es muss eine, also dann kommen eben sozusagen, es gibt diesen berühmten Ausspruch, Sekunde, ob ich ihn zusammenbekomme. Es ist alles vorgesehen und die Erlaubnis gegeben. Sozusagen irgendwo Gott selber wird natürlich wissen, was bis zum Ende der Geschichte geschehen ist, aber der Mensch hat die Freiheit in dem, es ist ein Paradox natürlich, um irgendwie damit klarzukommen. Denn wie es ja auch Leibowitsch hier sagt, also nicht nur, dass wir keine, wenn wir den absoluten Determinismus brauchen, nicht nur, dass wir keine Brüstung brauchen, wir brauchen überhaupt keine Tora mehr. Denn es ist ja eh klar, der Mensch wird so oder so handeln, es ist alles bestimmt. Es macht auch keinen Sinn mehr für Lohn und Strafe dann, sondern wenn man in einen absoluten Determinismus reingeht. Herr Müller?
Ja, es ist hier nicht ein Widerspruch, wenn ich den Text lese, gerade im Zusammenhang mit Angemessenheit. Wo steht es hier? Es ist uns nicht erlaubt, gemäß der göttlichen Gerechtigkeit zu handeln. Also für mich ist doch die göttliche Gerechtigkeit an für sich die höchste Stufe von Gerechtigkeit, die ich überhaupt anstreben kann, obwohl ich sie nie erreichen werde. Aber warum darf ich da nicht danach handeln? Also
weil es offensichtlich, ja, also so versucht Leibowitz das zu erklären, vielleicht auch die göttliche Gerechtigkeit vielleicht auch irgendwo so erschreckend ist und so scharf ist, dass wenn das nicht der Mensch selber, wenn es nicht Gott selber eingreift und den Schuldigen bestraft, der Mensch nicht das Recht hat, das zu tun. Selbst wenn Gott es so formuliert hat, das ist nicht nur Leibowitz selber, ich habe das auch schon woanders gelesen, wirklich als einer der Unterschiede, dass im Grunde die mündliche Tora versucht, irgendwie auf eine menschlich lebbare Weise die Vorschriften der schriftlichen Tora herunterzuholen. Weil,
ja, sie mildert ab.
Ja, sie letztlich mildert.
Ja.
Weil es sonst einfach, sozusagen, Gott hat das Recht, alles Mögliche zu fordern. Ich glaube, vielleicht können wir das auch nachvollziehen. Also wir haben ja auch schon gesehen, dass einerseits, sage ich auch immer, der Schabbat ist eine wunderbare Erfindung, aber andererseits steht die Todesstrafe darauf, den Schabbat zu verletzen. Und ich glaube, da haben schon die meisten von uns Probleme, wenn ich überlege, 80% etwa der jüdischen Israelis, die nicht den Schabbat heiraten, wenn wir die alle hinrichten. Also der Gedanke ist schon, und da irgendwo zu wissen, eben die rabbinische Auslegung hat dafür gesorgt, dass das nicht passieren kann. Und Gott selber, der den Schabbat als sein Bundeszeichen eingesetzt hat, hätte vielleicht das Recht, das zu tun. Ja, und der Hinweis auf die Gnade Gottes, das ist natürlich auch noch bei Gott selber die Hoffnung, dass er letztlich in Richtung der Gnade geht, das gehört natürlich auch nochmal dazu.
Okay. Auch die unterschiedlichen Maßstäbe, ne? Gottes ja. Maßstäbe sind nicht unsere Maßstäbe.
Ja, ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum eigentlich in der Moderne Todesstrafe in den westlichen Ländern abgeschafft worden ist. Man kann eigentlich, wenn man überhaupt Todesstrafe rechtfertigen will, das fast nur mit einem göttlichen Recht begründen. Denn sozusagen uns, das, außer wenn man halt vielleicht das Vergeltungsprinzip nimmt. Wenn Gott der Schöpfer ist, hat er das Recht auch vielleicht zu entscheiden, dass jemand sterben muss. Aber haben Menschen das Recht? Und vielleicht können wir denken, dass das einer der Gründe ist, warum Todesstrafe in der Moderne nicht mehr akzeptabel ist. Denn das gehörte eigentlich zu der Konzeption dazu, zu sagen, das ist Gott, der gesagt hat, dass jemand des Todes schuldig ist. Und wenn es diese Autorität nicht mehr gibt im Rechtssystem, ist es nicht mehr möglich, das zu machen.
Das heißt, wenn ich zu Gott beten würde, lass den und den doch endlich mal umkommen, ist das eine Sünde?
Das ist eine Frage. Also wir hatten ja schon das Gebot, was in Levitikus war es, in Kedushim, also man soll seinen Nächsten nicht hassen und dann natürlich sicher nicht seinen Tod wünschen. Es wäre problematisch wohl. Es gibt diese eine, ja, wir haben gleich auch noch einen spannenden Text aus den Klageliedern. Aber es gibt schon, also es wird auch heute manchmal sozusagen noch als Anhang, zum Beispiel Leute, die bei Terrorakten umgekommen sind oder überhaupt ermordet worden sind, da sagt man dann, Gott möge sein Blut rächen. Und das ist vielleicht, das geht vielleicht so in die Richtung, es sagt, wir werden vielleicht nie den Mörder finden und wir überlassen die Rache Gott. Es ist auch ein gewisser Verzicht auf die eigene Rache.
Das ist ein heikles Thema. Ja,
ja, es ist ein sehr heikles Thema. Es ist sicher besser, zu Gott zu beten, jemanden zu töten, als selber jemanden zu töten. Sozusagen, wenn man die Aggressionen ins Gebet bringt, ist es sicher weniger gefährlich. Okay. Ja, gehen wir noch ein Stück weiter mit unserem Vogelnest, was auch nochmal ganz spannende Gedanken über die göttliche Barmherzigkeit bringt. Wir haben ja eben das Phänomen, dass jemand ein Vogelnest findet, wo die Vogelmutter über den Eiern oder über den Küken sitzt. Und dann heißt es eben, dass man nicht die Mutter zusammen mit den Küken oder den Eiern nehmen soll, sondern die Mutter verscheuchen soll und erst dann die Küken oder die Eier nehmen darf. Und was macht jetzt die rabbinische Tradition damit? Also wir lesen in der Mishnah Brachot, die sich hauptsächlich mit den Gebetstexten befasst, wenn jemand, also gemeint ist beim Vorbeten, eigentlich in der Formulierung des 18-Bitten-Gebetes sagt, wenn jemand sagt, bis auf das Vogelnest erstreckt sich dein Erbarmen, oder ob des Guten sei deines Namens gedacht, oder wir danken, so heißt man ihn schweigen. Also es geht von einer Zeit aus, wo das 18-Bitten-Gebet noch nicht bis in die letzte Formulierung festgelegt war, wie wir es heute in unseren Gebetbüchern haben, sondern wo irgendwo der Rahmen klar war, aber die Vorbeter noch ein bisschen variieren durften. Das war erlaubt. Und hier wird sozusagen die Grenze abgesteckt, was theologisch nicht tragbar ist, dass man sagt. Und eben zu sagen, bis auf das Vogelnest erstreckt sich dein Erbarmen, geht nicht. Und der Talmud diskutiert das weiter, wo ist das Problem sozusagen. Erklärlich ist es, dass man ihn schweigen heißt, wenn er wir danken sagt. Das ist der Anfang der vorletzten Bitte des 18. Bittengebets, weil es den Anschein hat, als glaube er an zwei Prinzipien, eben das Göttliche sozusagen, dass man zwei Göttern dankt. Ebenso wegen, ob des Guten sei deines Namens gedacht, weil das heißt, nur für das Gute, nicht aber für das Schlechte. Während wir gelernt haben, man sei verpflichtet, für das Schlechte zu preisen, wie man das Gute preist. Warum aber wegen, bis auf das Vogelnest erstreckt sich dein Erbarmen? Hierüber streiten im Westen, das heißt also aus babylonischer Perspektive ist das das Land Israel, zwei Amoraim, also Gelehrte der talmudischen Zeit, Rabbi Yossi ben Avin und Rabbi Yossi ben Zvida. Einer erklärt, weil er dadurch Neid in der Schöpfung erregt, also sozusagen, warum gerade mit dem Vogelnest und nicht mit anderen Tieren das Mitleid haben. Und der andere erklärt, weil er die Gebote des Heiligen gepriesen sei, er zur Barmherzigkeit macht, während sie Befehle sind. Das ist der eine Ansatz, dem Maimonides gleich widersprechen wird, zu sagen, wir haben nicht zu suchen, was die Gründe für Gebote sind. So hat es Gott angeordnet und darum tun wir es. Und ob das nun Barmherzigkeit oder sonst was ist, wissen wir gar nicht. Das ist das theologische Problem, was hier auftaucht. Einst trat jemand in Gegenwart Rabbas vor und betete, du hast des Vogelnestes geschont, schone auch und erbarme dich unser. Da sprach Rabba, wie sehr versteht es dieser Jünger, seinen Herrn zu besänftigen. Abaye sprach zu ihm, wir haben ja gelernt, man heiße ihn schweigen. Rabba aber wollte nur Abaye prüfen. Ja, also hier ist die Frage, kann man sozusagen, darf man das Gebot mit dem Vogelnest so interpretieren, dass hier Gottes Barmherzigkeit zum Ausdruck kommt? In dem Midrasch zu den Klageliedern, die ja wirklich die, ja teilweise schon vor, also schon das Buch der Klagelieder selber und noch mehr der Midrasch enthält durchaus auch Vorwürfe gegen Gott, wie konnte er so weit gehen, seine Stadt zu zerstören, all das Elend in Jerusalem zuzulassen. Und hier geht es auch darum, dass Gott eigentlich seine eigenen Gebote nicht einhält. Und der Heilige Geist rief die Worte, siehe ewiger mein Elend, denn es brüstet sich der Feind. Das heißt im Psalm 119, es gruben mir die übermütigen Gruben. Rabbi Abba Bar Kahana machte zwei Bemerkungen. Es steht Deuteronomium 22,6 geschrieben, du sollst nicht die Mutter samt den Jungen nehmen. Und hier, sozusagen Hosea angewandt auf die Situation des vernichteten Jerusalem, wurde die Mutter auf den Kindern zerschmettert, was doch nicht nach deinem Gesetze ist. Rabbi Judah Bas Shimon machte zwei ähnliche Bemerkungen. Es steht geschrieben in Levitikus 22,28, ihr sollt nicht einen Ochsen oder ein Lamm und sein Junges an einem Tag schlachten. Und hier wurden Sohn und Mutter an einem Tage erschlagen, wie es heißt in Hosea, wurde die Mutter auf den Kindern zerschmettert, was nicht nach deinem Gesetze ist. Rabbi Shimon sagte ferner, es steht Levitikus 17,3 geschrieben, derjenige von den Israeliten, welcher ein wildes Tier oder einen Vogel fängt, dessen Fleisch gegessen werden darf, soll das Blut fließen lassen und mit Erde bedecken. Und hier vergossen sie Blut wie Wasser rings um Jerusalem und keiner begrub, was doch nicht nach deinem Gesetze ist. Hier werden eigentlich Gebote aus der Tora, wo es um Schonung von Tieren geht, genommen zu sagen, du Gott hast uns hier befohlen, Tiere zu schonen und was hast du zugelassen, dass bei Menschen das geschieht, dass Mutter und Sohn am selben Tag erschlagen werden, dass die Mutter ihre getöteten Kinder sieht und das Blut wie Wasser vergossen wird. Also eigentlich auch eine ganz scharfe Anschuldigung, dass Gott seine eigene Barmherzigkeit im Grunde genommen nicht anwendet. Sehen wir mal bei den mittelalterlichen Auslegern weiter. Also wir haben bei Rashi, es heißt ja am Ende des Gebotes vom Verscheuchen der Vogelmutter, damit es dir gut gehe. Wenn die Tora bei einem leichten Gebot, das zu keinem finanziellen Verlust führt, sagte, damit es dir gut gehe und du lange lebst, wie viel mehr dann bei der Vergabe von Lohn für schwerwiegende Gebote? Und sein Enkel Rashbam schreibt dazu, nimm nicht die Mutter auf den Kindern, dem Anstand entsprechend oder als Antwort für die Heretiker. Ich habe bereits bei, du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, und bei ihm und sein Junges erklärt, dass dies als Grausamkeit und Gier gilt, eine Mutter und ihre Kinder gemeinsam zu nehmen, zu schlachten und zu kochen. Also wir sehen, dass, obwohl wir im Talmud die eine Meinung haben, dass man halt nicht nachfragen soll, warum Gott etwas anordnet, dass de facto Ja getan wird. Und Maimonides, der im Morene Wuchim lange Abschnitte über den Sinn der Gebote hat, geht auch auf dieses Gebot und eben auch, dass man nicht ein Tier und sein Junges am selben Tag schlachten soll, geht auch in diese Richtung. Also Maimonides schreibt, ebenso ist es verboten, ihn und sein Junges an einem Tag zu schlachten, als Einschränkung und Fernhalten, damit das Neugeborene nicht vor den Augen der Mutter geschlachtet werde. Eine Sache, die sehr großen Schmerz für das Tier bedeutet, denn es gibt keinen Unterschied zwischen dem Schmerz der Menschen und dem Schmerz der Tiere, denn die Liebe der Mutter zu ihrem Kind und ihre Sehnsucht nach ihm kommt nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Wirken der Vorstellungskraft, die die meisten Tiere ebenso wie der Mensch haben. Diese Vorschrift gilt gerade für den Stier und das Lamm, weil sie diejenigen von den Haustieren sind, die uns zu essen erlaubt ist und die zu essen weithin üblich ist. Und bei ihnen weiß die Mutter, welches ihr Junges ist. Dies ist auch die Bedeutung des Fortschickens der Vogelmutter. Denn in den meisten Fällen sind die ausgebrüteten Eier und die Jungen, die die Mutter nötig haben, nicht zum Essen geeignet. Und wenn man die Mutter wegschickt und sie von allein flieht, hat sie nicht den Schmerz zu sehen, dass die Jungen genommen werden. Und in den meisten Fällen wird dies dazu führen, von der Sache überhaupt abzulassen, da die Genommenen meist nicht zum Essen geeignet sind. Und wenn die Tora auf diese seelischen Leiden beim Vieh und bei den Vögeln Rücksicht nimmt, wie viel mehr bei den einzelnen Menschen. Und halte mir nicht aus den Worten der Weisen seligen Angedenkens vor, wenn jemand beim Vorbeten sagt, bis auf das Vogelnest erstreckt sich dein Erbarmen, so heißt man ihn schweigen. Denn dies ist eine von zwei Meinungen, die wir erwähnt haben. Das heißt, die Meinung derer, die denken, dass die Tora keinen Sinn hat, abgesehen vom reinen Willen Gottes, während wir der zweiten Meinung folgen. Und Ramban führt das nochmal, also er zitiert auch viel von dem, was Maimonides schreibt, und führt das nochmal weiter aus in eine grundsätzliche Betrachtung, wie man überhaupt die Gebote angehen sollte. Eine weitere Schwierigkeit war für ihn, also für Maimonides, was er im Midrash Genesis Rabbah fand. Was interessiert es den Heiligen, gepriesen sei er, ob man vom Hals oder vom Nacken schlachtet, also die genauen Vorschriften, wie ein Tier geschlachtet werden soll. Die Gebote wurden nur gegeben, um die Menschen durch sie zu läutern, wie es heißt, jede Aussage Gottes ist geläutert. Warum? Damit sie dich schütze. Und hiermit ist erklärt, dass sie nur sagen wollten, dass der Nutzen der Gebote nicht für den Erhabenen ist, dass er das Licht des Leuchters, also der Menorah im Tempel, brauche, oder die Nahrung der Opfer oder den Geruch des Weihrauchs, wie es nach dem Wortsinn scheint. Und selbst bei der Erinnerung an die Wunder, die er tat, dass er befohlen hat, Dinge zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und an die Schöpfungswerke zu tun, ist der Nutzen nicht für ihn, sondern dass wir die Wahrheit wissen und an ihm Anteil bekommen, bis wir würdig sind, dass er uns schütze. Denn unser Sprechen von seinen Wundern und unser Gedenken daran gelten ihm als nichtig und leer. Und ein Beleg dafür wird vom Schlachter, vom Hals und vom Nacken gebracht, um zu sagen, dass alle Gebote für uns und nicht für den Heiligen gepriesen sei er sind. Denn man kann nicht sagen, dass eine Schlachtung am Hals dem Schöpfer gepriesen sei er, mehr Nutzen und Ehre bringt als eine Schlachtung vom Nacken, sondern es ist für uns, uns auf den Wegen des Erbarmens anzuleiten, auch während des Schlachtens. Ein anderer Beleg wird gebracht. Was macht es für ihn einen Unterschied zwischen dem, der reines ist, das heißt die erlaubten Speisen, und dem, der unreines ist, Das heißt, die verbotenen Speisen, von denen die Tora gesagt hat, unrein seien sie euch. Und dies ist ein Hinweis darauf, dass wir eine reine Seele haben sollen, weise sein sollen, die die Wahrheit kennen. Und wenn es im Midrasch heißt, wenn du Weisheit erworben hast, hast du sie für dich erworben, wird daran erinnert, dass die praktischen Gebote wie das Schlachten vom Hals uns die guten Eigenschaften lehren wollen. Ja, hier haben wir auch anhand von einem kleinen und vielleicht etwas exotisch anmutenden Gebot, haben wir auch eine Menge an grundsätzlichen Überlegungen, die damit kommen. Ja, Fragen, Anmerkungen? Herr Smith.
Ja, hier wird eigentlich auch beschrieben, dass Tiere Gefühle haben. Das wird von großen Leuten eigentlich immer verneint. Ich habe selber erlebt, dass mal ein Graureiher trauerte über einen anderen Grauer, wahrscheinlich Mann oder ein Kind, der bei einem Unfall umgekommen war oder beinahe tot war. Und dann eine andere in einem Film, auf einer Bildkamera aufgenommen, dass ein Wildschwein ihr Kind begraben hat und mit den anderen Kindern dann darüber getrauert haben. Also Tiere haben auch bestimmt Gefühle, wollte ich dann damit nur mal sagen. Und hier wird es also auch erkannt, also auch in der schon in Deuteronomium wird das auch schon eigentlich erkannt, wenn ich das so richtig verstehe, ja, aus den Ausklärungen.
Ja, also heute wird das natürlich durch Forschung und auch eben Filmaufnahmen teilweise, die es gibt, gezeigt. Aber wir sehen es hier zumindest bei Maimonides schon, dass er auch ein ganz starkes Gefühl dafür hat. Und vielleicht ist es auch nicht zufällig, dass gerade Maimonides das bringt. Denn abgesehen davon, dass er ein großer Toragelehrter war, war er ja auch Arzt und hat sich auch mit allen Naturwissenschaften befasst. Also von daher, dass er auch für damalige Verhältnisse relativ viel Kenntnisse auch von Biologie und von Tierleben hatte, ist eigentlich anzunehmen und er von daher auch dazu kommt. Frau Herritsch.
Jetzt ja, ne?
Ja.
Okay. Also ich finde das schon bemerkenswert, dass die Tora Rücksicht auf die seelischen Leiden bei Tieren nimmt, beim Vieh. Also zum Beispiel nicht, steht ja hier Seite 6 nicht vor, voreinander zu töten. Mhm. Und das auch auf den Menschen ja eigentlich bezieht, erst recht nicht bei jedem einzelnen Menschen. Das fand ich eigentlich sehr ermutigend, so auch in der Überlegung, wie gehen wir mit Tieren um, mit Schlachtung etc. etc.
Ja, ich denke, gerade bei dem, was Maimonides sagt, da wäre einiges, was heutige Viehzuchtindustrie sich noch als Beispiel nehmen könnte. Gut, dann haben wir zum Abschluss noch Frau Dankowski.
Mir gerade noch was eingefallen. Wir haben ja eine ganz intensive Debatte natürlich auch in der christlichen Theologie jetzt um diese Fragen, Schöpfungsethik, sage ich mal, auch Tierethik, aber durchaus kontrovers. Es gibt natürlich auch verschiedene Interessen, die da manchmal kollidieren. Entwickelt sich in der jüdischen Theologie auch etwas Ähnliches, sage ich mal? Gibt es da Ansatzpunkte aus der Tora heraus, also gerade jetzt.
Jawohl.
Ja, im Blick auf. Ja, natürlich gibt es die auch. Ich vermute mal, dass das mehr in Amerika als hier gemacht wird. Sozusagen hier ist man alles was Umweltschutz etc. angeht, sind wir noch ein ganz weites Stück zurück. Und vielleicht hat man auch, ist man der Meinung, andere drängendere theologische Fragen zu haben. Aber ich denke, gerade auch in Amerika kommt das. Es gibt eine Philosophin, Martha Nussbaum, eine amerikanische Philosophin, die auch Jüdin ist, jetzt nicht sozusagen als Jüdin ihre Philosophie hat, aber sie ist eben auch Jüdin und die hat vor einiger Zeit das auch schon ins Deutsche übersetzt, auch ein Buch zur Tierethik geschrieben. Also ich habe selber noch nicht geschafft, das zu sehen, aber ich habe mal ein anderes Buch von ihr gelesen. Ich denke mir, dass das sicher hochinteressant sein wird, was sie da dazu schreibt. Gut, dann gehen wir zu dem ganz schwierigen Gebot, sich erinnern, was Amalek getan hat. Herr Müller noch?
Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, wir sollten allerdings nicht vergessen, dass diese Tierschonung, sage ich mal, so ganz allgemein, ja an für sich in der Evolution einen ganz großen Wert hatte. Ja, wir kennen ja wirklich, also ich sag mal, Steinzeitmenschen, von dem der Mythos eben sagt, dass die vorher zu ihrem Gott gebetet haben oder zu dem Tiergott gebetet haben und sagen, es tut mir leid, ich muss jetzt deinen Hirsch erschießen, weil meine Sippe halt was zu essen braucht. Ja,
ja, das,
und das ist vielleicht nur noch eine leichte Übernahme.
Der israelische Historiker Yuval Noah Harari, seine Bücher sind auch schon ins Deutsche übersetzt worden, die Zeit des Anthropozäns oder wie er das nennt, der macht auch so einen Rückblick auf die Geschichte der Menschheit und legt wirklich sehr viel Wert auf diese Zeit, wo es noch sozusagen eine Einheit zwischen Menschen und Tierwelt ja. gab und man einerseits sich nicht enthalten konnte, manchmal Tiere zu töten, um zu essen, aber eben sozusagen auch da sich entschuldigen muss für sozusagen. Das ist etwas, was sicher auch heute nochmal inspirierend sein kann. Ja, während das uns hier sicher einige inspirierende Gedanken gibt, haben wir es mit Amalek um einige schwieriger, denke ich. Die schon in Exodus dabei waren, da hatten wir das ja auch schon behandelt in dem Wochenabschnitt im Amalek, das erste Volk, das die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten angreift und auch offensichtlich völlig unmotiviert, denn die Israeliten wollen ja nicht deren Land in Besitz nehmen. Und wo schon da auch Gott sagt, dass ewiger Kampf zwischen ihm und Amalek ist und das wird hier jetzt eben nochmal wiederholt, einerseits sich eben zu erinnern, was Amalek getan hat und den Samen Amaleks auszurotten. Also eine hochproblematische Sache. Und so wird es auch formuliert in dem Sefer HaChinuch, in dem halt die Gebote der Tora in der Reihenfolge, wie sie in der Tora vorkommen, aufgezählt werden. Und da heißt es, das Gebot, sich zu erinnern, was Amalek Israel bei seinem Auszug aus Ägypten getan hat. Die Verpflichtung zu dieser Erinnerung besteht im Herzen und im Mund. Aber der Sinn der Erinnerung an das, was Amalek getan hat, ist nur, dass wir seinen Hass nicht in unserem Herzen vergessen. Und es genügt uns, uns an diese Angelegenheit einmal im Jahr oder in 2 oder 3 Jahren zu erinnern. Und vielleicht sagt man, dass der Brauch Israels, den Abschnitt Sachor, eben hier unsere Verse, jedes Jahr an einem besonderen Schabbat zu lesen, ein Gebot der Tora ist. Und wegen dieses Gebotes hat man es so festgelegt. Und dies ist immer der Schabbat vor Purim. Warum das Purim ist, hören wir gleich in den Text von Hannah Lies. Vielleicht hier würde ich fast sagen, es klingt fast ein bisschen entschuldigen. Okay, wir müssen uns daran erinnern, aber man muss es ja nicht pausenlos tun. Es reicht einmal im Jahr vielleicht oder sozusagen das irgendwo. Und parallel gibt es eben das einfach eine rein technische Sache. Es ist geboten, sich daran zu erinnern. Es ist verboten, das Tun Amaleks zu vergessen. Aber das andere Problem ist natürlich, es gibt das Gebot, den Samen Amaleks auszurotten. Dass es uns geboten ist, den Samen Amaleks auszutilgen und die Erinnerung an ihn auszulöschen. Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder. Dies gehört zu den Geboten, die der Gesamtheit obliegen, wie unsere Weisen sagten, das hatten wir letztes Mal schon bei den Königsgesetzen, 3 Gebote wurden Israel für den Zeitpunkt seines Einzugs in das Land befohlen, einen König zu ernennen, den Tempel zu bauen und den Samen Amaleks auszurotten. Tatsächlich gilt auch für jeden einzelnen Mann, man ist der Meinung, dass Frauen nicht so kriegerisch sind, dass sie sowas tun müssen, gilt also für jeden einzelnen Mann Israels die Verpflichtung, sie zu töten und aus der Welt zu schaffen, wenn er die Macht dazu hat, an jedem Ort und zu jeder Zeit, falls einer aus seinem Samen gefunden wird. Also die erste Einschränkung wäre sozusagen, wenn er die Macht dazu hat. Aber der Kommentar zum Sefer HaChinuch, Minchat Chinuch, geht noch ein Stück weiter und sagt nämlich, in dieser Zeit sind wir nicht dazu verpflichtet, Denn bereits Sanherib zog hinauf und brachte die ganze Welt durcheinander. Also der assyrische König, der 722 vor auch das Nordreich Israel erobert hat. Und er hat ja eben angefangen mit der Verschleppung der Völker aus dieser Gegend. Und seitdem gibt es eigentlich als geschlossen weder die 10 Stämme Israels, die damals exiliert worden sind, noch eben die Nachbarvölker. Und von daher können wir heute, de facto besteht heute keine Möglichkeit mehr, jemanden noch als Amalekiter zu bezeichnen. Und von daher, okay, das Gebot existiert, aber es ist nicht mehr möglich, de facto es durchzuführen. Und es wird nie möglich sein, zu beweisen, dass jemand ein Amalekiter ist. Also ähnlich gilt das auch, was wir jetzt schon im Deuteronomium ja schon häufig hatten, mit den 7 kanaanitischen Völkern, wo ja eigentlich auch die Vernichtung gilt, wo eben auch gesagt wird, aber wer kann heute noch als Kanaaniter bezeichnet werden? Auch da ist das im Grunde genommen hinfällig geworden. Ja, aber dass das Ganze trotzdem noch herumgeistert, zumindest teilweise im Judentum, wird hier deutlich in dem, was Hannah Liss in dem Lehrbuch zur jüdischen Bibel schreibt. Das ist im Grunde genommen das jüdische Pendant zu der Einführung ins Alte Testament, was es christlicherseits gibt. Also auch ein Buch, das eigentlich für die Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg verfasst worden ist. Und das ist da in dem Abschnitt über das Buch Esther. Und das sehen wir jetzt im Text, was das Buch Esther eben mit Amalek zu tun hat. In der Bibel kommen Esther, Mordechai und Haman, außer von Megillat Esther, also eigentlich ist ja eben eine Rolle, die wie die Torahrolle geschrieben wird, nicht mehr vor. Haman, der ja der Bösewicht ist, der am Schluss hingerichtet wird, wird als Nachfahre Agags, des Königs der Amalekiter, eingeführt. Also im Buch Esther heißt es Haman der Agagiter. Und aus 1 Samuel 15 nennen wir, dass der damalige König der Amalekiter gegen den Saul gekämpft hat, Agag hieß. Also auf die Weise wird Haman zu einem Amalekiter. Amalek wiederum ist nach der Tora der erste Feind, der Israel nach dem Auszug aus Mizraim aus Ägypten begegnet. Durch derartige Anspielungen wird die Esther-Geschichte als Aktualisierung der Erzauseinandersetzung zwischen Israel und Amalek stilisiert, weil König Schaul den Bann über Agag, die Amalekiter, nicht vollständig vollzogen hatte, lebten Nachkommen der Amalekiter weiter. Das Lärmen während der Lesung von Megillat Esther, also es gibt den Brauch, jedes Mal, wenn am Purim, wenn das Buch gelesen wird, wenn der Name Hamans fällt, dann gibt es so richtige, eine Art Hammerschläge, die man macht, jedes Mal, wenn der Name erwähnt wird. Also das Lärmen während der Lesung von Megillat Esther beim Namen Hamans als Nachkomme Agags soll nach traditioneller Anschauung daran erinnern, dass die Feinde Israels bis heute unter verschiedenen Namen gegenwärtig sind. Vertreter der jüdischen Reformbewegung im 19. Jahrhundert verboten das Lärmen in der Synagoge als unschicklich. Einige schafften das Fest ganz ab, weil die in dieser Geschichte vermittelten Rachegelüste dem Zusammenleben mit der christlichen Umwelt abträglich seien. Noch heute werden an Purim in einigen eher liberalen Gemeinden anstelle einer fröhlichen Purimfeier Studientage veranstaltet, um in dem Buch angesprochene Themen wie Sexismus oder Antisemitismus zu diskutieren. Noch eine weitere Diskussion der Problematik hier aus dem Buch Kol Isha, die Stimme der Frau, was vor einigen Jahren auf Deutsch herausgekommen ist, wo eben jüdische Frauen, ein großer Teil von ihnen deutschsprachig, Texte zu dem jeweiligen Wochenabschnitt verfasst haben. Und hier handelt es sich um eine Diskussion zwischen Mutter und Tochter, Chana und Shelly Berlowitz. Und Shelly sagt hier zu unserem Thema, interessanterweise steht ganz am Ende der Parasha Ki Tetzeh das Gebot, gedenke, was dir Amalek getan auf dem Wege bei eurem Auszug aus Mizraim. Du sollst auslöschen das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel, vergiss nicht. Auf den ersten Blick scheint dieser Erinnerungsbefehl irgendwie unvermittelt und zusammenhanglos in dieser Gesetzessammlung. Aber ich glaube, er passt gut an diese Stelle. Nach den Gesetzen, die das Zusammenleben des Kollektivs regeln und uns ausmachen, folgt die Erwähnung des Anderen, von dem sich die Gemeinschaft abgrenzt. Der Andere ist Amalek. Einerseits ganz konkret jenes Volk, das die Kinder Israels aus dem Hinterhalt und ohne jeglichen Anlass angegriffen hat, und andererseits ein mythischer Feind, der als Symbol für das personifizierte Böse steht. Die Tora bietet uns hier an, das mythische Böse in einem konkreten anderen zu sehen. Und ein solches Angebot ist äußerst problematisch. Im Laufe der Geschichte wurden unterschiedliche Feinde der Juden als Amalek bezeichnet. Heute werden die Nazis als Symbol für das absolute mystische Böse gesehen. Und heutige konkrete Feinde werden mit den Nazis gleichgesetzt. Als Menachem Begin im Libanonkrieg 1982 Yasser Arafat mit Hitler verglich, sagte er damit, es gebe keine andere Wahl, als diesen Feind auszulöschen. Denn mit dem personifizierten Bösen kann man nicht verhandeln. Man kann es nur bis zum Letzten bekämpfen. Eine solche Sichtweise gehört für mich jedoch eher zum Problem als zur Lösung eines Konfliktes mit anderen. Darauf die Mutter Chana: Amalek war ein Angriff auf Gott, nicht bloß ein Angriff auf das Volk. Amalek hat als einzige Nation die Souveränität des einen Gottes nicht anerkannt und seine Rache nicht gefürchtet. Das symbolische Böse bezieht sich nicht auf ein konkretes Volk, sondern auf die Verneinung Gottes. Shelley: Das ist eine interessante Interpretation. Im Original steht aber: Gedenke, was dir Amalek getan hat, nicht mir, Gott. Ich halte die Aufforderung, ein Unrecht nie zu vergessen, das einem selbst angetan wurde, für problematisch. Shoah-Überlebende brauchen keinen Befehl, sich an ihre Leiden zu erinnern. Der Imperativ sollte sich nicht an die Opfer, sondern an die Täter richten. Sie sind es, die sich um das Erinnern bemühen müssen. Wir sollten den Toten ein ehrendes Andenken bewahren und den folgenden Generationen das Wissen um die Shoah weitergeben. Denn nur im Wissen darum, wohin Unrecht führen kann, können wir gegen Ungerechtigkeit in der Gegenwart kämpfen. Aber der Befehl, sich an das Böse zu erinnern, weil der andere dem eigenen Kollektiv Unrecht getan hat, ist eine Aufforderung, nicht vom Opferstatus loszukommen. Chana, diese Gefahr besteht tatsächlich, da gehe ich mit dir einig. Ja, das zu Amalek. Nachfragen, Kommentare, Herr Müller.
Der Name Amalek, was bedeutet der eigentlich? Der hat doch eine Bedeutung, weil da steckt ja irgendwie das Wort Malach oder Melech oder es stellt ja Malkut.
Nein, das ist ein Kuf, kein Kaf.
Ah,
das ist also wie es auch Hanna Liss ja auch mit Q und nicht mit K schreibt. Also,
und was heißt Amalek? Ja?
Mir ist ehrlich gesagt noch keine Deutung untergekommen, dass der Name interpretiert wird. Und ich wüsste jetzt auch kein bekanntes hebräisches Verb, auf das zurückgeht, auf das der Name zurückgeht. Also da wird auch diejenigen Texte, die wirklich Amalek so als... Die gehen dann schon zurück, eigentlich bis zur Schlange im Paradies, da eigentlich schon mit Amalek anzufangen. Aber ich habe da noch nie eine Deutung des Namens gesehen. Also da scheint man offensichtlich darauf verzichtet zu haben.
Ja, und was bedeutet Kitetze?
Das ist der Name unseres Wochenabschnittes, wenn du hinausgehst.
Was heißt das? Das kommt doch von irgendeinem Verb.
Ja, von Yatza.
Was heißt das?
Von Yatza.
Und das heißt,
ausgehen.
Wenn du ausziehst. Wenn du ausziehst, heißt
ja,
das
genau,
also?
Ja, genau, wenn du hinausziehst.
Ach so, wenn du hinausziehst in den Krieg.
Ja, das ist ja
das,
der
ja,
erste Satz an, wenn du in den Krieg ziehst und dann die Frau gefangen nimmst.
Okay, das macht Sinn, ja. Okay, danke.
Weitere, Frau Fricke.
Noch eine Frage. Es gab ja in der heutigen Lesung der Tora auch das Recht des Erstgeborenen. Und da ist mir nur so der Gedanke gekommen, dass das sehr oft in der Tora für mich nicht wirklich beherzigt wird, wenn ich das so sehe, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich Hagar sehe und Ismael oder eben der später Geborene, eigentlich Isaak von Sarah. Und in diesem Abschnitt ist es ja so, dass eindeutig der Isaak bevorzugt wird. Und das steht ja eigentlich anders in der Tora. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Das ist ein ganz spannendes Paradox, dass da ist, dass sozusagen nach dem Recht der Tora hat der Erstgeborene zumindest das Recht, das doppelte Erbe zu bekommen.
Ja.
Aber wir sehen wirklich in den Geschichten, gerade vom Buch Genesis, konsequent, dass es nie der erstgeborene Sohn ist, sondern nicht immer gerade, ja. Abgesehen vielleicht von Josef, der ja also der Erstgeborene geht nach der Mutter, nicht nach dem Vater, der ist ja der Erstgeborene Rachels. Also, und da ist ja gerade auch der Kampf, ob der als der Erstgeborene anerkannt wird.
Ja, okay.
Aber im Grunde genommen stimmt das und geht sogar sehr auch bei David. David ist ja der siebte Sohn von Isai und da werden ja wirklich alle sieben Söhne vorgeführt, bis eben David. Das ist eine sehr interessante Spannung, die da ist. Und das ist ja auch das Thema, dass eigentlich alle Erstgeborenen Gott gehören, weil er ja wegen des Auszugs aus Ägypten, weil die ägyptischen Erstgeborenen getötet. Und also da sind die Tora hat hier offensichtlich unterschiedliche Traditionen über die Bedeutung des Erstgeborenen und das Gehen dagegen aufgenommen. Und die Dinge bleiben wirklich so in einer gewissen Diskrepanz stehen.
Ja, und ich fand das auch eigentlich bei Esau so. Und
ja, genau.
Jakob, ist das dann? Da ist es ja genauso. Und der Amalekiter, also der Amalek, soll ja der Erzählung nach ein Enkelsohn, glaube ich, Esaus sein.
Ja.
Und das fällt mir dann irgendwie ganz schwer, das logisch auf die Reihe zu bekommen, muss ich sagen. Wie das mit dem Erstgeborenen sozusagen übereinstimmt, der Gott so die wichtige Position hat. Und ganz oft sieht man eben in der Bibel, dass es nicht der Erstgeborene ist, der die Hauptstellung bezieht, sondern es ist sehr oft Nachgeborener.
Ich erinnere mich, dass Benno Jakob, den wir ja in seinen Kommentaren zu Genesis und Exodus öfter mal hatten, der geht da auch im Zusammenhang der Söhne von Jakob drauf ein und er sagt, man muss unterscheiden zwischen dem eigentlichen Recht, also dem Erstgeborenen steht so, eben das doppelte Erbteil zu bekommen. Aber es gibt auch sozusagen, gerade in den Gestalten der Genesis, gibt es noch ein Erzgeburtsrecht, was mehr das ist, würdig sein, die Verheißung weiterzutragen.
Ah ja, okay.
Und das kann, das ist nicht an die Geburt gebunden, das kann an andere weitergehen. Und von daher zu versuchen, die Spannung irgendwo aufrechtzuerhalten.
Ja, danke.
Ja, wir haben jetzt Frau Krüger-Dohm und danach noch Frau Dankowski.
Ja, ich wollte genau dasselbe sagen, was Sie gerade selbst gesagt haben, mit dem Würdigeren, dass dem diese Rechte zustehen, dass ich das eben auch, dass es das auch gibt, eben in der in den Auslegungen. Ne?
Ja, danke. Frau Dankowski?
Und nur mal ganz kurz auf den Schlussabschnitt hier hinweisen und mitteilen, wie gut mir dieser Gedanke von Mutter und Tochter Berlowitz gefällt, der da am Ende auch gerade geäußert wird, die Opfer nicht ständig daran zu erinnern, dass sie Opfer sind, einfach um, sage ich mal, es ist ja nicht an die Unmittelbarkeit gedacht, sondern es geht ja auch um diesen tradierten Opferstatus, an dem man festkleben kann und der in meinen Augen auch viel verhindert. Was natürlich aber besonders wirkungsvoll hier ist, weil es sozusagen auch von der Seite der Opfer auch benannt wird. Das sollten nicht die Täter sagen in der Regel. Die Täter sollen sich erinnern. Aber ich denke, das ist nachdenkenswert für Individuen genauso wie für Kollektive.
Ja. Wenn hier geht es wirklich um Frage, soll ich sagen, welche Erinnerung gesund ist und welche nicht gesund ist. Das, ja. Herr Müller?
Ach so, ich mache mal aus hier, ja. Aber neben Amalek ist doch an für sich auch Mizraim, also Ägypten, das personifizierte Böse.
Eigentlich weniger, weil man auch den Unterschied, es das heißt ja auch in unserem Abschnitt, wo es ja erst heißt, dass man Ammoniter und Moabiter dürfen nie in die Gemeinschaft aufgenommen werden, weil sie euch bei dem Auszug aus Ägypten nicht mit Trank und Speise entgegengekommen sind. Aber den Ägypter sollst du nicht hassen. Der Ägypter, der weil da ist irgendwie schon die Diskrepanz. Also einerseits haben sie uns unterdrückt, aber sie haben uns ja vorher aufgenommen. Also das wird durchaus, in dem Sinne ist eigentlich, also es ist die erste Erfahrung eben, dass die Ägypter diejenigen waren. Aber das ist weniger dieses so als wirklich als den Erzfeind zu behalten, weil eben auch die Ägypter vorher die Retter der Israeliten vor der Hungersnot waren. Das ist um einiges. Ich erinnere mich auch noch mal vor vielen Jahren von eine Predigt von dem Sohn von Shalom Ben-Churin, von Tuvia Ben-Churin, der genau das auch angesprochen hatte, zu sagen, eben also die Ägypter haben uns einerseits unterdrückt, aber uns auch vorher gerettet, und deswegen sollte man, er hat das dann auch auf die Moderne bezogen, und deswegen sollte man auch an Deutschland nicht nur als an das Deutschland der Nazis denken, sondern daran denken, dass es die guten Jahrhunderte vorher der Judenemanzipation in Deutschland gegeben hat. Er hat das so auch aktualisiert.
Also wenn ich lese, dass hier der Amalek so als das personifizierte Böse aufgestellt wird, dann ist das so für mich wie ein Feindbild, das man braucht, damit die eigene Legitimation, sagen wir mal, ein bisschen geschönt wird. Also es steckt ja auch eine Menge, ja, ich möchte was sagen, Angst dahinter, gegen einen anderen Mächtigen zu verlieren.
Ja. Das wurde ja auch ein bisschen Schutz angesprochen hier.
Es ist ein Schutz, ja.
Ja, das eben. Man könnte sich fragen, ob man nicht vielleicht irgendwann mal so weit kommen kann, dass man so einen anderen vielleicht nicht mehr braucht. Ja, wir haben noch von Herrn Schobis die im Chat, die zu der Auslegung, also zu dem Vogelnest noch vorher, wo sie schreiben, sie finden es total spannend, weil ich jetzt erst richtig verstehe, was Jesus beim Ährenraufen sagt und meint, der Schabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Schabbats willen. Das geht irgendwo auch in den Sinn der Gebote natürlich rein. Da kann man da sicher auch nochmal interessant weiter diskutieren. Ja, also ich denke, wir haben in diesen sehr vielfältigen, sehr unterschiedlichen Geboten, einige wirken
ist noch eine
abstrus, andere sehen uns näher, andere finden wir, einige finden wir furchtbar, andere sprechen uns an. Also gerade ein Abschnitt, der wirklich zeigt, wie vielfältig die Dinge sind. Und ja, wir hatten noch eine schöne anregende Diskussion dazu. Gut, beim nächsten Mal geht es dann weiter, auch unter anderem mit dem großen Fluchtext im Deuteronomium, der auch nochmal eine Herausforderung natürlich ist.
So, beim nächsten Mal fangen wir noch nicht mit Joshua an.
Nein, wir haben ja noch, Joshua kommt erst, wir müssen erst noch die Tora zu Ende lesen. Joshua kommt erst nach Simchat Torah. Wir haben noch vier Wochenabschnitte haben wir noch.
Ja, okay.
Sie konnten sich zwar schon anmelden, aber wir schließen erst die Tora ab.
Okay, machen wir.
Gut, dann wünsche ich eine gute Woche, bis zum nächsten.
Ja.